Bosfood Podcast. Der Podcast von Bosfood. Hier treffen sich Bosianer, Köche, F&B-Experten, Lieferanten und Freunde, um über Trends, Produkte und Geschichten aus der Gastro und dem Leben zu sprechen. Viel Spaß bei dieser Folge.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bosfood Podcast. Ich habe heute Marco Sinato hier bei mir. Hi Marco,
grüß dich, dass du da bist. Ja, und schön, dass ich heute hier sein darf.
Ja, stell dich doch gerne einfach mal direkt selber gerne vor, wenn du möchtest. Unsere Zuschauer und Zuhörenden kennen dich ja vielleicht noch nicht.
Genau. Ja, also in erster Linie bin ich ein absoluter Pizza-Junkie.
Ja.
Mein Name ist Marco Sinato. Ich sage immer so schön, 38, verheiratet, 2 Kids. Das ist so mein Standardspruch.
Okay.
Ja, ich bin tatsächlich gebürtiger Mannheimer und vor circa 7, 7,5 Jahren von Mannheim nach Landau gezogen, direkt an die südliche Weinstraße,
ja.
Überwiegend in der Region, wo so ein sehr, sehr guter Wein auch herkommt. Ja, und da begann diese ganz verrückte Mehl- und ursprünglich verbundene Pizzareise.
Ja, ja, ja.
Das ist ja eine ganz verrückte Story.
Ja, alle, die jetzt hier bei YouTube zuschauen, sehen es vielleicht schon im Hintergrund. Wir haben gerade eine Packung da hinten hingestellt. Genau, das Mehl glutenfrei lese ich da für alles.
Korrekt.
Das ist eins von im Moment 3 Mehlprodukten, richtig?
Genau, also 3 reine Produkte, ja. Und daraus abgeleitet haben wir jetzt nochmal ein neues Produkt, ein Biomehl. Und dann haben wir noch im Prinzip unsere schwarze Verpackung, das Mehl. Das ist ja ein Typ 0, beziehungsweise im Deutschen ein 550er Weizenmehl, ein ganz besonderes. Da kommen wir dann sicherlich auch gleich nochmal dazu.
Ja, klar.
Aber daraus abgeleitet noch das Mehl Pro für den Gastronomen in einem größeren Sack. Natürlich auch mit einem Preisvorteil, weil es halt eben 25 Kilo sind.
Ja klar, so wie es mögt im Großgebinde.
Absolut, groß immer gut.
Ja, ja. Ja genau, da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, wie du gesagt hast. Aber wie hat es bei dir angefangen? Magst du uns da nochmal vielleicht kurz auf eine kleine Reise mitnehmen?
Ja, ich habe ja schon erwähnt, es ist eine sehr, sehr verrückte Reise, die auch nicht aufhört, die immer weitergeht. Also ich bin nach wie vor voll im Tunnel. Ich bin, muss ich sagen, kein gelernter Gastronom, kein gelernter Koch oder kein gelernter Pizzabäcker. Ich bin ja ein Quereinsteiger, wenn man das so sehen möchte. Und das Ganze begann mit dem Umzug von Mannheim nach Landau. Ja, eigentlich mache ich hauptberuflich was ganz anderes. Der Spagat, der geht wirklich sehr, sehr, oder diese Schere geht bei mir sehr, sehr weit auseinander. Ich habe auch noch einen Großhandel für Haustechnik. Dort bin ich Gesellschafter und Geschäftsführer auf der badischen Seite. Das mache ich hauptsächlich und das Thema rund um das Mehl, das ist nebenbei entstanden. Mhm. Ja, und der Ursprung war mit dem Umzug verbunden. Bei uns aus der Familie hat keiner irgendwie was mit Gastro oder Pizzerien zu tun. Ja, wie kam das zustande? Mich hat die neapolitanische Pizza, ich sage jetzt so in Sachen Pizzateig, das Maß aller Dinge, tolle Zutaten, toller Rand und so weiter. Diese Pizza hat mich schon immer sehr interessiert, weil die sieht natürlich auch toll aus. Und dann habe ich zu meiner Frau Jenny gesagt, Schatzel, weißt du was, wir probieren uns jetzt mal an einem Pizzateig. Und ihr müsst wissen, so das Thema Pizza war hört jetzt blöd an, aber war halt Part von meiner Frau, hat sie gern gemacht. Und ich sage jetzt mal klassisch, im Thermomix den Teig gemacht oder per Hand geknetet, viel Hefe. Super Pizza, wie man so macht. Klasse Pizza, nach wie vor auch letztens erst wieder so eine Pizza gegessen, lieb ich. Ja, aber das war dann so der Moment, wo ich dann sie gefragt habe, ob man halt einfach mal uns da ausprobieren möchten mit einem ganz anderen Teigrezept. Und dann haben wir uns zu der Zeit auf YouTube, ich glaube, es waren so 5, 6, 7 Videos angeschaut und rezeptseitig irgendwo die Mitte aufgeschrieben. Und dann haben wir probiert. Wir haben uns ein ganz, ganz tolles italienisches Mehl gekauft. Und zu der Zeit habe ich den Teig dann immer 24 Stunden ruhen lassen bei Raumtemperatur. Das war dann der erste Versuch. Und siehe da, es ist gelungen. Und ich als Italiener, wenn man dann keine Gastro-Erfahrung hat oder keine Teigerfahrung hat und man kann im Haushaltsbackofen dann wohlgemerkt zuschauen, wie sich so ein Rand voll mit Luft füllt. Das war kein Witz, das war ein Magic Moment.
Ja, klar.
Ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass ich jetzt so eine luftige Pizza gezaubert habe? Das ist unmöglich. Da war wirklich, ich habe ja 2 Kids, das war die Geburt eines dritten Kindes, da war Silvester, Weihnachten, Geburtstag.
Ja, okay.
Da kam alles zustande, das war irre. Und das war auch gleichzeitig der Beginn dieser ganz verrückten Reise, die natürlich noch anhält.
Da ist deine Leidenschaft entfacht.
Ja, erst kam Ehrgeiz, beziehungsweise erst kam die Lust, dann zu sagen, ey, weißt du was, es kann doch nicht sein, dass das jetzt so easy war.
Ja.
Wir probieren uns jetzt nochmal an dem Teig aus.
Ja.
Dann haben wir an dem Abend nochmal einen Teig angesetzt für den darauffolgenden Tag.
Ja,
und muss sagen, es hat nicht geklappt. Der Teig war rissig, er hat sich zusammengezogen, der ist nicht aufgegangen, es war ein Skandal. Und was man wissen muss, wenn man so einen Teig herstellt, das ist beim Brot übrigens dann auch genauso, die Mengenangaben müssen exakt stimmen. Das habe ich aber nicht gewusst zu der Zeit. Und da machst du so ungefähr, ja, plus minus so viel Wasser rein, plus minus so viel Mehl und dann auch die Hefe. Da war dann, du hast ja nicht so viel Gedanken gemacht.
Ja, ja, klar.
Zumal du auch, oder zumal ich auch zu der Zeit keine richtige Waage hatte. Das war so eine ganz normale Haushaltsküchenwaage, die misst dir entweder 1 oder 2 Gramm.
Ja.
Man muss aber wissen, wenn du in dem Bereich, vor allem wenn es um die neapolitanische Pizza da unterwegs bist, dann musst du im Komma-Bereich abwiegen. Das ist essentiell, vor allem wenn es um die Hefe geht. Mhm. Bei Wasser und Mehl plus minus 1, 2 Gramm ist das nicht schlimm, aber vor allem wenn es die Hefe betrifft, weil dein Teig reift dann komplett unterschiedlich. Ja, Thema Leidenschaft hast du angesprochen. Es ist 3, 4 Mal hintereinander oder 3, 4 Mal hintereinander hat es nicht geklappt, einen Teig herzustellen. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Hab mir Gedanken gemacht.
Aber Zeit und Temperatur spielt ja auch noch eine Rolle, oder?
Absolut.
Wie der Teig reift.
Du musst den Teig ruhen lassen. Da hatte ich natürlich noch nicht so die Erfahrung, noch nicht den Plan, den konkreten. Das war dann ausschließlich bei Raumtemperaturen. Du musst halt immer, wenn du so einen einfachen neapolitanischen Teig machst, 24 Stunden ruhen lassen. Das ist das Mindeste, damit er auch seinen Geschmack entfalten kann, damit er bekömmlich wird und seine entsprechende Reife hat.
Damit das Glutengerüst sich gut bilden kann.
Korrekt, korrekt. Ja, ja, ja. Das wusste ich aber alles nicht. Ich wusste nur 24 Stunden. Warum, habe ich auch nie hinterfragt.
Ja.
Und diesen ganzen Prozess, wo es dann halt nicht geklappt hat, habe ich immer die Fehler, die ich gemacht habe. Also ich habe mir da letztendlich Gedanken darüber gemacht und habe die dann ausgebessert. Und habe dann selbst ein System entwickelt, wie ich einen Teig richtig ruhen lasse, luftdicht ruhen lasse beispielsweise. Also habe mir das dann selbst beigebracht. Ich hatte über YouTube, da zu der Zeit gab es ja nicht die Möglichkeit, authentisch und echt sich so ein Rezept anzuschauen. Da wurde dann wirklich auch viel Mist erzählt, muss man auch dazu sagen. Hab dann, ich sage jetzt mal grob autodidaktisch, mir alles selbst beigebracht in dem Thema. Die ganzen Prozesse und habe mich dann auch drauf spezialisiert. Ja. Das war dann ein Prozess, der ging über Monate.
Ja, okay.
Der, muss es leider so sagen, mich schon fast meine Ehe gekostet hat.
Oha.
Also wirklich.
Aber hast du den ganzen Tag daran rumgetüffelt oder nur abends zum Abendessen?
Also abends immer, immer. Ja, ja, ja. Und meine Frau hat ja, sie wusste ja, da, dass ich
also bei so gewissen Freizeit Dingen. Quasi.
Ja, genau.
Ja.
Und man weiß, dass ich dann oft so ein paar verrückte Dinge im Kopf habe. Und meine Frau hat dann auch gedacht, Mensch, was ist mit dem jetzt los? Er will jetzt jeden Abend nach der Arbeit, ich bin gekommen, ich war so im Film. Ist
hier schon wieder Pizza.
Ich habe weder gegessen, ich habe einfach einen Teig gemacht und ich habe immer die Küche blockiert.
Ja, klar.
Und wir hatten zu der Zeit, haben wir noch in einer anderen Wohnung gelebt und die Küche war auch nicht groß, muss ich auch dazu sagen. Wir hatten nicht so viel Stauraum und habe natürlich immer alles blockiert. Und da ist es dann in der Phase natürlich auch zu gewissen Stresssituationen gekommen, was die Beziehung betrifft. Jetzt keine Dramatik, aber nicht ganz so schlimm. Aber es war schon so, dass man sich schon angebieft hat, wenn ich ganz ehrlich
klar,
bin.
Klar.
Und, ja, über Monate habe ich das dann trotzdem durchgezogen. Ich bin auch ein Sturkopf. Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann Augen zu und durch, und egal wie viel Betonwände dazwischen sind. Ja, und am Ende war es dann so, dass der Teig wirklich super wurde und ich dann auch Pizza gebacken hatte dann mit einem ganz kleinen Ofen, so einem gasbetriebenen Ofen und dann auch Feedback kam. Ey, Mensch, Marco, die Pizza, die ist wirklich geil.
Ja.
Vielleicht willst du da mehr draus machen.
Ja.
Ja, und wenn dann Ehrgeiz auf Leidenschaft trifft, Leidenschaft auf Liebe und sich dann daraus entwickelt, es war dann so weit, dann hatte ich ein kleines Catering-Unternehmen gegründet.
Okay.
Und war dann mit meiner neapolitanischen Pizza als One-Man-Show bundesweit unterwegs.
Okay.
Ja. Das waren Betriebsfeiern, wie zum Beispiel ein Sommerfest, eine Weihnachtsfeier oder
Hattest
eben.
Hast du dann auch so einen kleinen Foodtruck oder wie hast du das gemacht?
Erst,
deutschlandweit?
Genau, also erst alles mobil. Okay, ich war in dem Catering-Bereich, das ist jetzt schon, jetzt muss ich überlegen, so um die 6 Jahre her, war ich der Erste, der sich Gedanken gemacht hat, was brauche ich denn überhaupt? Ich brauche einen Edelstahltisch oder mehrere Edelstahltische.
Ja.
Ich brauche ja auch einen Ofen, der dafür geeignet ist. Ich brauche ein Zelt. Da war ich wahrscheinlich der Erste in ganz Deutschland, der das so aufgebaut hat und habe das komplett mobil gehalten. Also ganz normal in meinen PKW rein, Edelstahltische rein, also Sitze umgelegt, Edelstahltische rein, Ofen rein. Da hast du Tetris spielen müssen und habe dann so ein Pop-Up-Zelt gehabt, so ein schwarzes, so ein 3x3-Meter-Zelt und war dann erstmal so mobil, bis ich dann gemerkt habe, okay, der Marco ist ja sehr perfektionistisch veranlagt, das muss immer sitzen, was er macht. Also habe ich mich da auch erweitert.
Ja, klar.
Und dann kam irgendwann, das war aber dann schon gegen, ich sage jetzt mal Richtung Ende meiner Catering-Zeit, da stand ich vor der Frage, okay, hole ich jetzt wirklich einen Foodtruck, der richtig gut ist, weil du bist geschützt vor Regen etc. pp.
Ja, ja.
Oder will ich es stylisch haben? So, und dann hatte ich mir eine Piaggio Ape angeschafft.
Ah, okay, das heißt stylisch,
Also so retro, cool, sieht super aus. Und da hatte ich einen richtig coolen Steinofen drin, gasbetrieben. Den hätte man auch mit Holz betreiben können. Ja, und war dann mit der Ape, ich hatte keinen Hänger. Das ist der Haken dabei gewesen. Ich war dann mit der Ape regional sehr begrenzt, aber bin trotzdem dann teilweise.
Das ist dieses Dreirad.
Genau, so ein eine Vespa mit einem Kasten hinten drauf.
Ja, ja.
Ich glaube, ich war vom Gewicht her deutlich über Smart-Niveau.
Ja.
Also das Ding war sehr schwer, ist normalerweise...
Und dann auch nicht mehr so schnell, oder?
Er braucht sehr, sehr lange, um da auf gewisse Geschwindigkeiten zu kommen. 45 km/h in der Spitze und bin dann teilweise von Landau nach Mannheim getuckert über irgendwelche Landstraßen und so weiter, wo ich damit fahren durfte und war dann teilweise von A nach B 2 Stunden mit dieser Ape unterwegs, was ja verrückt ist.
Ja, klar.
Aber wiederum geil und cool zugleich ist. Haken an der Geschichte, das Teil ist nicht wasserdicht.
Genau,
also, wenn du fährst, ja, aber wenn die Klappen offen sind, waren diese Flügeltüren, dann rieselt da über das Wasser rein und mein Arbeitsbereich ging teilweise über diese Flügeltür, wenn es einmal geregnet hat und du hattest deine Arbeitsplatte voll mit Semola und dem Teig. Boah.
Suboptimal, sag ich mal.
War nicht cool. Also es gab ein Event, das musste ich dann tatsächlich abbrechen, war sehr bitter. Aber du kommst da nicht drum rum. Da hat so stark geregnet, das funktioniert dann halt auch nicht. Ja, und in dieser schon mittendrin, in dieser Phase mit dieser Piaggio Ape, hatte ich schon parallel mein Mädel entwickelt.
Ja.
Also jetzt so die Ableitung, die Einleitung, wie ist es mit dem Mädel dann auch zustande gekommen?
Ja, klar.
Ich hatte schon vor circa 5 Jahren die Vision und die Idee eines eigenen Mehls. Warum? Ich habe immer mit den besten italienischen Mehlen gearbeitet. Super geile Mehle, keine Frage. Aber wenn man dann sich im Premium-Bereich anschaut, der italienischen Mehle, dann ist die Auswahl da sehr, sehr, sehr begrenzt. Und oft hatten diese Mehle dann die Probleme, die letztendlich, dass der Teig sich nicht so verhalten hat, wie ich das gewohnt war. Er war nicht immer gleich gut.
Ja,
also von Charge zu Charge war es eigentlich immer ein anderer Teig. Also die Qualität war aus meiner Sicht sehr schwankend für das, was ich oder für die Zwecke, wofür ich den Teig dann verwendet hatte.
Ja.
Und das hat mich sehr genervt. Und da entstand dann schon diese Grundidee. Bin dann vor circa, jetzt muss ich kurz nachrechnen, wie lange das schon wieder her ist, das war dann vor 3, 3,5 Jahren, bin ich bei uns um die Ecke an der regionale Mühle, hab denen aus meiner Sicht das beste italienische Mehl vorbeigebracht und hab die gefragt, ob die mir das nachbauen können. Ja, und das war dann die Geburtsstunde meines eigenen Weizenmehls. Das war ein Prozess, der ging tatsächlich, und das ist wirklich auch verrückt, knapp über 2 Jahre. Manche fragen sich dann, was willst du 2 Jahre lang an dem Weizenmehl entwickeln? Das ist tatsächlich komplex, das Thema.
Ja.
Also im ersten Moment muss man, und da hatte ich tatsächlich sehr, sehr viel Glück, eine Mühle finden, die eine gewisse Qualitätsstufe organisieren kann.
Ja, ja.
Dann muss man natürlich schauen, die Mühle möchte natürlich auch Geld verdienen, ich möchte damit Geld verdienen und am Ende muss es für den Endverbraucher dann zu der Zeit oder letztendlich für den Gastronomen dann auch preislich sitzen.
Aber hattest du das da schon damals im Kopf? Weil jetzt von, ich mach mal zu Hause ein bisschen Teigexperimente und fang an, Pizza zu backen, klar, hab ein Catering-Unternehmen, aber
das hatte ich schon im Kopf.
Ein eigenes Mehl zu entwickeln.
Ja, also es ist verrückt. Ich sag's jetzt mal so salopp, da saß ich auf dem Klo und hab mit dem Handy gespielt und hab mir da vor 5 Jahren da schon Gedanken gemacht und hab mir dann mit so einer ganz normalen Bildbearbeitungs-App ein Etikett erstellt.
Okay.
Und das Etikett, das habe ich dann auch tatsächlich verwendet. Das hat dann 2 Jahre lang circa auf meinem Handy oder in meinem Handy geschlummert.
Ja.
Und das war immer so im Hinterkopf verankert, das Thema, und wusste schon, wohin ich möchte. Da war auch schon eine geile Pizza von mir drauf, da gab es schon einen Text. Das war ursprünglich die Marke Zio Marco, Onkel Marco, super leggera, super leicht. Das war alles schon drin, das war alles irgendwie schon vorbereitet tatsächlich.
Ja.
Und es ging ja nur darum, tatsächlich das geeignete Produkt dafür zu haben. Und manche fragen sich, wieso 2 Jahre? Was hat er da gemacht? Das ist ja verrückt. Klar, ich habe ja noch einen Job. Also ich habe ja auch nicht die krasse Zeit dafür gehabt, sowas zu entwickeln. Ich habe das dann immer abends gemacht oder am Wochenende und dann wirklich viele, viele Stunden lang. Das war ein Prozess, in dem ich an Hunderten von Teigen experimentiert hatte, weil es ist so ein Mehl, das sind so viele Faktoren, die so ein Mehl oder am Ende so ein Teig beeinflussen.
Ja.
Also du brauchst ein Weizen oder ein Mehl, welches sehr backstark ist. Du brauchst einen Proteinwert.
Ja.
Du brauchst eine gewisse Qualitätsstufe, die natürlich nicht wie Sand am Meer vorhanden ist. Das sind alles solche Dinge. Wie viel Klebeeiweiß hast du drin? Was für ein Mahlgrad? Der Teig soll nicht zu kurz, also er soll für eine kurze Gare geeignet sein, aber auch für eine lange Gare. Dein Mehl muss viel Wasser aufnehmen. Und das war halt ein Prozess, der hat halt entsprechend Zeit in Anspruch genommen, damit wir am Ende des Tages ein absolutes Spitzen- oder ich sage jetzt mal ein High-End-Weizenmehl entwickelt hatten.
Okay.
Das Beste aus ganz Deutschland.
Das war dein Ansporn einfach.
Das war mein Ansporn und das ist uns das ist mir damals noch, da war ich ganz alleine. Ja, vor mittlerweile jetzt muss ich kurz wieder zurückrechnen, das müsste jetzt auch schon wieder Wann habe ich released? Kurz überlegen. Ja, ich sage jetzt mal rund anderthalb Jahre her, ist mir das dann auch tatsächlich gelungen. Da hatten wir Deutschlands hochwertigstes und bestes 550er Weizenmehl. Mhm. Wir waren für den Handel die einzigen mit mindestens 13% Eiweiß. Mhm. Das ist wirklich brutal für ein deutsches Weizenmehl.
Ja.
Das gab es für den Handel in der Art und Weise nicht zugänglich.
Ja, krass, okay.
Und,
aber da redest du jetzt noch nicht über das Mehl, so wie es jetzt heute existiert, sondern immer noch über diese erste.
Immer noch über die erste, zumal das ja auch die Basis war für das Mehl. Also am Ende haben wir da nicht wirklich was verändert, weil die Qualität, die kannst du auf der Basis nicht mehr toppen.
Ja, ja.
Wir haben aber dann trotzdem, da kommen wir nachher nochmal dazu, aber ich mache schon mal einen kurzen Einschnitt. Wir hatten dann trotzdem nochmal einen noch besseren Zulieferer gefunden, wodurch wir eine etwas bessere Qualität hatten und dadurch dann letztendlich unser Mehl noch backstärker geworden ist.
Ah, okay.
Das war so ein Nebeneffekt, ein positiver, den wir so gar nicht auf dem Schirm hatten, tatsächlich.
Ja. Aber mit dieser ersten Version warst du dann der Einzige, der damit mit dem Catering rumgefahren ist, oder hast du das auch schon im Großhandel oder so positionieren
können? Ich habe das tatsächlich in meiner Catering-Endphase schon mit getestet. Ich habe da keinem etwas erzählt und habe dann im Prinzip auch in dem täglichen, bei meinen Caterings dann auch im Hochsommer bei 40 Grad draußen oder 35 Grad draußen oder auch im Winter, ich habe auch schon bei -5, -6 Grad Pizza im Freien gebacken.
Ja.
Da konnte ich das Ganze dann noch testen. Sondern habe dann auch gewusst, okay, wie verhält sich ein Teig, wenn es zu warm ist? Wie verhält sich ein Teig, wenn es zu kalt ist?
Ja.
Und in der Phase sind dann ganz viele Vorteile rausgekommen, wie beispielsweise die eiskalte Verarbeitung. Da sind wir die Einzigen auf der Basis, die das so können.
Okay.
Weil du kannst unseren Teigling, vorausgesetzt, der ist 48 Stunden gereift im Kühlschrank, eiskalt verarbeiten. Du musst ihn nicht nochmal bei Raumtemperatur gehen lassen. Der hat sich schon.
Also die komplette Reifung findet im Kühlschrank. Kann im Kühlschrank.
Das ist eine Option. Im Kühlschrank hast du halt den Vorteil, du sprichst ja von einer kaltgeführten Gare, die auch kontrolliert ist.
Ja,
genau. Du hast dann nicht die große Gefahr, vorausgesetzt, dein Kühlschrank hält auch eine gewisse Temperatur, dass du in so eine Übergare gehst. Wenn du einen Teig bei Raumtemperatur gehen lässt, macht es einen Unterschied, ob du ihn bei 19 Grad gehen lässt
was
oder
ist,
bei 23 Grad. Das ist Raumtemperatur
gerade in dem Moment dann, ne? Ja,
und so ein Teig bekommt dann Volumen, das ist dann teilweise 30% größer oder kleiner als das, was du am Ende brauchst. Und das ist halt nicht gut, das ist nicht kontrolliert.
Ja.
Und bei der kaltgeführten Gare hast du halt eben diese maximale Kontrolle, zumal du super flexibel bist. Du nimmst das raus, was du brauchst und lässt den Rest halt einfach drin. Und das ist halt toll. Das kannst du bei dem Teig, den du bei Raumtemperatur gehen lässt, das kannst du gar nicht umsetzen. Außer du packst ihn zwischendurch nochmal in den Kühlschrank.
Ja. Aber wie wurde denn dann aus der ersten Version quasi jetzt die Version, die wir jetzt zum Beispiel im Sortiment haben, also das Mehl?
Ja, das ist auch eine interessante Frage.
Ja.
Da muss ich jetzt auch nochmal einen Schritt zurückgehen.
Weil darüber redest du ja quasi auch die ganze Zeit, was gerade der Zustand ist. Also,
genau. Also, Wie kam das zustande? Ist ja so, ein sehr, sehr langjähriger Freund von mir und auch Geschäftspartner mit unserem Unternehmen ist Joachim Lambi. Das ist so der Ursprung jetzt von unserem Unternehmen.
Grüße gehen raus an der Stelle, glaube ich. Ja.
Absolut, einen ganz lieben Gruß, mein Lieber. Und das ist im Prinzip das, was wir jetzt aufgebaut haben, das hat ja schon einen anderen Ursprung. Joachim kenne ich schon seit etwa 15 Jahren durch meinen Cousin Massimo Sinato, der auch bei Let's Dance tätig ist.
Okay, ja.
Da hatten wir uns schon damals kennengelernt und so seit 6, 7 Jahren sind wir schon sehr, sehr eng befreundet. Das hat sich einfach so ergeben.
Ja.
Und so wie man Joachim kennt, offene Art, direkte Art, sehr straight, aber neutral, muss man schon sagen. Und was ich dann auch gelernt habe, mit einem riesen Herzen. So ist er wirklich. Und hat mir da auch immer die eine oder andere Tür aufgemacht, hat mich immer unterstützt in dieser Catering-Phase schon.
Ja, okay.
Und da wusste ich, okay, wenn ich mit jemandem was groß aufziehe, dann mit Joachim.
Okay,
Und ich war dann, als ich noch das Kleinunternehmen hatte, mit dem kleinen Mehlhandel, Zio Marco, das ging dann online tatsächlich durch die Decke. Das hatte eine große Nachfrage und ich stand dann vor der Frage, okay, mache ich so weiter oder reduziere ich das? Weil es war dann wirklich plötzlich sehr, sehr viel. Ich habe ja alles alleine gesteuert und habe gewusst, wenn ich das Baby groß machen will, brauche ich einen Partner, der auch ein gewisses Auge für gewisse Dinge hat. Dann habe ich vor knapp über einem Jahr war das, Joachim irgendwann abends angerufen. Nee, ist schon länger her, schon über ein Jahr her, genau. Und habe ihn einfach mal abends straight gefragt, Joachim, hast du Bock, mit mir die Mehlnummer groß zu machen? Und der hat dann tatsächlich sofort geantwortet mit einem Ja unter der Bedingung, dass wir auch ein glutenfreies Mehl entwickeln. So, warum? Seine beiden Töchter haben beide Zöliakie. Also sind darauf angewiesen, sich glutenfrei zu ernähren.
Ja, ja.
Und das war so die Bedingung am Ende der Töchter der beiden, ihrem Papa zu sagen, Papa, wenn du das mit Marco machst, ja, dann bitte mit einem glutenfreien Mehl. Das war dann gleichzeitig die Bedingung vom Joachim, dass wir das machen.
Mhm. Ja.
Gesagt, getan, so kam dann das eine zum anderen. Also da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Wir hatten dann
hattest du wieder eine neue Herausforderung.
Das war dann nochmal eine neue verrückte Herausforderung. Forschen,
sozusagen, ne?
Ja. Genau. Also letztendlich die Designsprache, die wir heute haben, wir haben, ich sage jetzt mal im Kern, drei Produkte, Schwarz-Rot-Gold, Schwarz-Weizenmehl, Rot-Semola und Gold-Glutenfrei. Diese Designsprache kam tatsächlich vom Joachim, also auch zum größten Teil das Wording.
Ja.
Der hat da wirklich eine Affinität zu diesen Dingen, was ich auch super gut finde. Und so entstand dann letztendlich zumindest mal unser Gesicht nach außen hin.
Mhm.
Alles andere lief dann im Hintergrund über zig Monate. Und so ist dann auch das Brand, die Marke, das Mehl entstanden.
Mhm.
Wir wollten es einfach haben und wir sagen auch, wir haben das beste Weizenmehl am Markt.
Mhm.
Und so soll es auch jeder lesen können. Das Mehl.
Ja, klar. Ja.
So ist das letztendlich entstanden.
Ja, ja, cool.
Und was ich vorhin vergessen hatte, auf die Vorteile des Mehls nochmal einzugehen, hatten wir kurz vorhin ja einen Anschnitt.
Ja, klar.
Was da die Besonderheiten sind. Und das ist auch sehr, sehr wichtig auch zu wissen. Wir sind zu 100% made in Germany.
Ja.
Es ist so, dass wir ausschließlich den sogenannten E-Weizen oder Elite-Weizen verwenden.
Ja, ja.
Und man muss ja wissen, dieser E-Weizen ist sehr proteinreich. Mhm. Und in der Regel wird dieser Weizen nur für den Exportmarkt angebaut. Mhm. Für den italienischen und französischen Markt. Weil
hier
die
in Deutschland
Italiener,
bei uns aber nur für...
Also eigentlich gar nicht. Ja. Es gibt natürlich Mühlen, die das dann auch für sich ein bisschen entdeckt haben, aber ganz, 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 ganz klein und ganz selten.
Mhm.
Es ist so, dass...
Und, was macht den Elite-Weizen so besonders?
Genau, der ist halt, du kriegst da durch diesen Elite-Weizen ein sehr backstarkes Mehl raus, mit einer sehr hohen Wasseraufnahme, mit einem hohen Proteinwert, das ist das Wichtigste. Und wenn ich jetzt an den Exportmarkt denke, die Italiener brauchen Weizen oder ein Mehl mit einem höheren Proteinwert, weil wenn ich jetzt an die neapolitanische Pizza denke, funktioniert so ein Teig, der eine gewisse Elastizität hat und eine gewisse Wasseraufnahme hat, in Verbindung mit einer langen Teigruhe, braucht er einen hohen Proteinwert.
Ja, 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 ja.
Also letztendlich haben wir ein, wenn man das so sehen möchte, ein italienisches Mehl, made in Germany, was ganz geil ist.
Ja, klar. Ja.
Und die Besonderheit ist natürlich dieser Weizen.
Mhm.
Das ist einer der teuersten und besten Weizen, die es überhaupt gibt.
Also ist Elite Weizen, ist das einfach nur ein Marketing?
Nein, der heißt wirklich so. Der heißt wirklich so. Und es ist so, dass wir auch komplett sortenrein sind. Mhm. Man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt heute ein ganz normales Weizenmehl kaufe, sagen wir mal ein 405er Weizenmehl, dann habe ich einen moderaten Proteinwert. Das ist ja auch nicht schlimm, ist ja alles in Ordnung. Wir haben eine tolle Qualität in Deutschland mit unseren Mühlen, generell beim Weizenmehl. Aber ich bin dann am Ende des Tages auch ein bisschen begrenzt, wenn es um, ich sage jetzt mal, Premium-Teigwaren geht.
Ja.
Ich sage jetzt mal, ein ganz tolles Sauerteigbrot oder eine super luftige Pizza, das funktioniert mit normalen Weizen nicht. Und du musst wissen, wenn du ein normales Weizenmehl kaufst, dann ist das auch ein gemischter Weizen, der vermahlen wird. Das ist nichts Sortenreines. Der kommt dann auch aus vielen Ländern, das ist das so. Gibt es auch natürlich die Ausnahme, komplett aus Deutschland.
Ja.
Aber in der Regel so die Standardmehle, die ich kaufe, das ist ein gemischter Weizen, der vermahlen wird, verpackt wird und fertig. So, und das ist ja bei uns nicht der Fall. Wir sind komplett sortenrein. Eine Sorte ist da drin. Mit dem Elite-Weizen, was auch wichtig ist, das ist leider auch eine Seltenheit, wir sind komplett zusatzfrei bei unserem Mehl. Wir haben weder Ascorbinsäure drin, noch technische Enzyme.
Ja.
Die technischen Enzyme beispielsweise, die musst du auf dem Zutatenfeld auch gar nicht deklarieren.
Mhm.
Es gibt in Europa 250 verschiedene, die du nicht angeben musst.
Ja.
Das sind Zusätze, die sind nicht schlimm, aber die sind halt drin, das sind Zusätze. Die Ascorbinsäure ist eigentlich ein Vitamin C und das brauchst du letztendlich, um den Teig, ich sage jetzt mal, kontrollierter gehen zu lassen.
Mhm.
Du hast damit verbunden ein etwas besseres Backergebnis. Die Triebkraft ist etwas gewährleisteter und der Teig bleibt einfach mehr in Shape, der bleibt mehr in Form, er bleibt ein bisschen stabiler. Das macht die Ascorbinsäure. Das brauchen wir gar nicht, weil wir sagen, wir haben die höchste Qualitätsstufe, was welches es für ein Weizenmehl hier am Markt gibt.
Ja.
Wir haben einen ganz, ganz tollen Weizen. Wir sind so gut unterwegs, dass wir diese ganzen Zusätze nicht benötigen, zumal ich auch kein Freund bin von Zusätzen.
Ja.
Man muss ja auch ganz klar sagen, jetzt mal überspitzt, die ganzen Unverträglichkeiten kommen ja auch irgendwo her. Das ist ja ein Prozess, der hat ja schon vor Jahrzehnten angefangen.
Ja.
Deswegen ist das eine Sache, die ich einfach nicht möchte in meinem Produkt. Ja, ja, da muss ich auch dahinter stehen.
Man sagt es oft, es liegt am Weizen oder man hat halt jetzt mal Zöliakie ausgeschlossen. Ja. Aber oft kommt es ja eben durch die Zusatzstoffe, vermutet man ja mittlerweile. Ne? Mir sagt da dieses Leaky Gut-Syndrom zum Beispiel was, da wird ja auch mittlerweile mehr natürlich, glaube ich, geforscht. Also ich basiere mich jetzt hier nicht auf irgendwelchen wissenschaftlichen Fakten, aber da hat man, glaube ich, auch so langsam mal so, dass das vielleicht an diesen ganzen Zusatzstoffen liegen könnte.
Ne? Irgendwo kommt es ja her.
Ja.
Na, das ist halt einfach so, wenn ich jetzt auch im direkten Vergleich, wenn ich jetzt ein normales Weizenmehl vergleiche mit einem glutenfreien Mehl, ist das eine nicht gesünder als das andere, aus meiner Sicht. Das ist so meine persönliche Meinung. Klar, glutenfrei ist natürlich auch, muss man auch ganz klar sagen, auch ein Trendthema. Mhm. Leute, die sich auch mit Ernährung befassen, die machen sich da auch ein paar Gedanken zu dem Thema. Und auf gewisser Basis ist natürlich glutenfrei dann hier und da schon besser.
Ja.
Es ploppt halt jetzt dadurch, dass die Leute immer sensibilisierter sind in diesem Thema, ploppt natürlich eine Unverträglichkeit immer mehr auf. Mhm. So, und die Leute, die vor Jahren nach dem Essen so einen Blähbauch hatten, denen ist jetzt erst bewusst, die sind dann vielleicht auch nie zum Doktor gegangen, denen ist aber jetzt erst vielleicht bewusst, dass das eine Zöliakie sein könnte oder eben eine reine Unverträglichkeit.
Ja.
Und dass dadurch, dass es jetzt auch oft in den Medien ist, im Fernsehen, Presse etc. pp. Und viele darüber sprechen, hat sich etwas verändert am Markt. Ja. Und die Leute möchten, also dieser Markt, der wächst gigantisch gerade und die Leute möchten sich bewusster ernähren mit weniger Gluten.
Ja.
Das ist halt so eine Sache.
Und bei eurem glutenfreien Mehl, wie war da der Prozess? Also sind da Zusatzstoffe drin? Man braucht ja da irgendwie so einen Glutenersatz, oder? Also für
als allererstes hast du die Herausforderung, dass ein glutenfreies Mehl ja kein Klebeeiweiß hat. Du hast ja in dem Sinne keine Klebeigenschaften, die den Teig zusammenhalten. Genau, das ist Problem Nummer eins. Also musst du dir ja Gedanken machen, okay, wie schaffst du es, eine gewisse Teigbindung hinzubekommen? Weil durch diese Teigbindung, die du dann realisierst, damit verbunden kannst du ja dann auch die Luft einschließen. Genau, so, wenn du eine Matschepampe hast, die auseinanderfällt, wo soll denn da die Luft drin bleiben? Also hast du nie ein luftiges, bekömmliches Produkt. Also das ist schon mal die Herausforderung Nummer eins gewesen.
Genau, weil Gluten am Ende das Klebereiweiß, das
hält,
Protein
das ist. Letztendlich ist das die Haut des Teiges, die Luft einschließt, wenn man das so sehen möchte. Ne? Die brauche ich natürlich auch. Und letztendlich ist es so, das war auch ein Prozess, der rund ein Jahr ging. Wir haben uns natürlich die glutenfreien Mehle des Marktes angeschaut und ich habe dann auch schnell festgestellt, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Okay. Es ist so, dass oft oder viele Mehle in diesem Bereich schlimm zum Verarbeiten sind. Die kleben wie Hölle. Die riechen auch sehr, sehr komisch. Die schmecken komisch. Die werden sehr, sehr trocken im gebackenen Zustand, brechen auseinander. Da habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein, man muss das doch irgendwie hinkriegen. Da gab es dann ein, zwei sehr, sehr gute glutenfreie Mehle. Ich habe mich da, ich sage jetzt mal, auf dem ganzen Globus so ein bisschen umgeschaut, habe die Sachen dann erworben, habe die dann letztendlich importiert und habe dann geguckt, okay, was zeichnet diese Mehle aus? Warum sind die so toll? Ja. Ja, habe mir das dann natürlich auch angeschaut. Und auf dieser Basis, durch Fehler, die wir dann gemacht haben und über ganz viele Prozesse, haben wir dann nach und nach ein sehr, sehr tolles glutenfreies Mehl aufgebaut. Letztendlich ein glutenfreies Mehl mit einer ganz kleinen Zutatenliste, im Verhältnis exakt gesetzt, also wirklich on point, sodass wir ein Mehl kreiert haben, welches die vielleicht sogar weltweit größte Teigbindung hat.
Okay, ja.
Einzigartig.
Aber das Geheimnis verrätst du wahrscheinlich nicht.
Also ich kann euch die Zutaten sagen, die stehen ja auch hinten drauf. Wir haben glutenfreie Weizenstärke.
Ja.
Das ist ein Bestandteil, das sollte man wissen. Die Stärke hält natürlich auch den Teig zusammen. Das ist halt einfach so, hat aber mit einem glutenhaltigen Produkt nichts mehr zu tun. Also letztendlich wird die Stärke über einen komplizierten Prozess rausgewaschen. Also sind auch für Zöliakie Betroffene geeignet, das funktioniert. Da haben wir auch alle Werte, da sind wir safe, das passt alles. Ja, dann haben wir Flohsamenschalen, wir haben Quarkernmehl, wir haben ein bisschen Buchweizenmehl, wir haben Maisstärke drin und etwas Dextrose oder Zucker. Zucker ist nicht dafür gedacht, um das Ganze jetzt geschmacklich toller zu machen, abzufeinern oder einfach mehr Kalorien reinzuballern. Wir brauchen Dextrose oder Zucker in dem Fall, damit die Hefe was zum Arbeiten hat. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, in einem Backprozess karamellisiert dieser Zucker. Also wir bekommen da auch eine gewisse Bräune hin.
Ja.
Das ist der Grund, warum da ein bisschen ganz wenig Zucker drin ist.
Okay,
Also überschaubar, aber wenn man diese Zusammensetzung entsprechend dosiert,
ja,
und entsprechend positioniert, dann bekommt man eben ein ganz, ganz tolles Mehl hin. Mhm. Und was da vor allem die Besonderheit ist, wenn man sich so im Markt anschaut, es gibt ja glutenfreie Mehle für alle möglichen Backwaren.
Ja.
Du hast auch ein glutenfreies Mehl für Pasta, du hast ein glutenfreies Mehl von mir für ein Kastanienbrot, für eine Pizza, für einen Kuchen und so weiter.
Ja, ja.
Das ist bei uns vorbei.
Okay.
Wir haben ein glutenfreies Mehl oder das Mehl glutenfrei für alles.
Ja.
Also damit kannst du Pasta machen, damit kannst du eine geile Pizza machen, ein geiles Brot, Plätzchen, Kuchen, Dampfnudeln, Crepe, Waffeln und so weiter.
Ich glaube, Hefeteig habe ich oder Hefezopf habe ich
jetzt bei dir. Hefezopf haben wir auch ein gesehen, cooles Rezeptvideo online jetzt.
Mit deiner Frau, glaube ich,
genau, korrekt.
Das gebacken, oder?
Ja. Korrekt. Und uns geht es darum, wenn wir auch solche Videos machen, das war echt gut, die Einleitung auch, dass es funktioniert. Es muss gelingsicher sein für jeden. Und vor allem für Menschen, die sich mit Backen vorher nie befasst haben.
Ja.
So, unser Motto ist ganz klar, back mit uns.
Ja, ja, ja,
Und das Tolle ist, dadurch, dass wir ähnliche Verhältnisse haben wie Weizenmehl, ist es auch sehr gelingsicher und sehr anwenderfreundlich.
Ja.
Also nahezu jedes Weizenmehlrezept kannst du durch unser Weizenmehl, durch unser glutenfreies Mehl, ersetzen. Das ist schon eine Sensation. Das gab es vorher auch nicht. Du hast ja eigene glutenfreie Rezepte. Das ist nur zum Teil bei uns der Fall.
Ja.
Ich sage immer, unser glutenfreies Mehl gewährleistet deutlich mehr Wasser als alle anderen glutenfreien Mehle. So ist es übrigens auch bei unserem Weizenmehl. Da können wir auch gleich nochmal die Rückwärtsrolle machen. Und das ist auch gleichzeitig eine Besonderheit. Durch mehr Wasseraufnahme, durch mehr Flüssigkeit mache ich grundsätzlich den Teig haltbarer. Das ist eine. Ja. Ich mache ihn aber deutlich bekömmlicher. Mhm. Ich mache ihn deutlich saftiger und deutlich luftiger. Und das ist natürlich eine tolle, tolle Eigenschaft.
Ja.
Wenn wir jetzt mit unserem glutenfreien Mehl ein Brot backen, empfehle ich immer, du kannst zwar dein Standardrezept nehmen, aber versuch's doch mit 15-20% mehr Wasseranteil und die Welt wird sich komplett verändern.
Sowohl beim glutenfreien Mehl
als auch beim anderen, als bei beiden, genau.
Ich glaube, das ist gerade für die Gastronomen auch ganz cool, dass sie wissen, mit dem Mehl können sie ihre Rezepte 1:1 vielleicht umsetzen, aber in glutenfrei. Ja.
Genau, also für beide Produkte und die ähneln sich halt auf der Basis sehr krass, muss ich sagen, rein von den Eigenschaften.
Ja.
Beim Weizenmehl ist natürlich in Bezug auf die Gastronomie, gerade auch auf die viele Brote backen oder auch im süßen Teigbereich unterwegs sind, ist das natürlich eine feine Sache. Wir sagen, verwende auch da, ich sage jetzt mal, 15-20% mehr Wasser. Das kann unser Mehl. Wir gewährleisten da eine super hohe Wasseraufnahme. Dadurch bekommen wir einen luftigeren Teig, einen bekömmlicheren Teig, einen Teig, der deutlich länger haltbarer ist im Kühlschrank. Das ist auch ein positiver Nebeneffekt. Das sind so die Dinge, aber dadurch bekommst du auch den Teig etwas gestreckt. Du bekommst mehr Ausbeute. Wenn ich jetzt beispielsweise an die klassische Pizzeria denke, die mit so einem 25-Kilo-Sack in etwa 150 Teiglinge rausbekommt, durch mehr Wasser bekommst du auch mehr Teiglinge raus.
Ja.
Mit den super Nebeneffekten, dass du halt einen deutlich besseren Teig hast.
Ja, ja,
ne? Und bei einer Pizza sagen wir problemlos 75% Wasseranteil, man spricht da von der sogenannten Hydration.
Ja.
Das funktioniert super. Du kannst damit aber auch eine unfassbar geile Focaccia machen, ist ja auch so ein mega Ding. Focaccia wird vielen Stellen mittlerweile angeboten.
Ja.
Du kannst damit 90% Wasseranteil arbeiten. Das ist schon eine sehr krasse Nummer. Das ist wirklich krass und dadurch wird dein Teig maximal bekömmlich und das schmeckst du sofort raus.
Ja.
Das ist geil. Und das ist so ähnlich auch mit dem glutenfreien Mehl.
Ja.
Das hat in etwa den gleichen Effekt.
Ja. Und bei euch auf dem YouTube-Account, da gibt es auch schon einige Rezeptbeispielsanwendungen, nicht nur für Pizza.
Genau.
Da weiß ich gerade nicht, gibt es da auch was über das glutenfreie Mehl?
Ja, also es ist so, wir hatten am Anfang oder generell haben wir auf unserer Verpackung immer einen QR-Code.
Ja.
Kann man mit dem Handy draufgehen und dann kommst du automatisch auf die YouTube-Seite.
Mhm.
Zu unserem Start hatten wir das Ganze mit so Grundrezepten in Bezug auf glutenfrei und Weizenmehl, aber auch unserem Semola abgedreht. Das war eine kleine Handvoll, die wir jetzt nach und nach erweitern.
Mhm.
Das Ganze war dann in einer überlangen Version, also die Videos gingen dann teilweise 30, 40 Minuten.
Ja, ja, ja.
Ist natürlich super für den Top-Ambitionierten, aber wir haben halt auch gemerkt, dass das den Leuten auch zu lang ist.
Kommt dann immer drauf an, ne?
Ja. Kommt immer drauf an.
Aber genau, für alle, die da vielleicht mal gucken gehen möchten, um sich mal die Anwendung anzugucken, ist das eigentlich ganz cool.
Also absolut.
Für euch da draußen, schaut auch mal da vorbei auf jeden Fall.
Genau, also liebend gerne.
Und aber du hast auch schon eben im Vorgespräch angekündigt, da kommen noch einige kleine Videos, wahrscheinlich jetzt eher für Instagram Reels so in die Richtung wahrscheinlich,
genau.
Kurz und knackig.
Korrekt, also wir haben mittlerweile, also schaut gerne vorbei auf, oder @dasmehl bosfood.de, das ist unser Insta-Account. Da haben wir mittlerweile auch eine kleine Handvoll Rezepte, die wir im kurzen Format abgedreht haben, hundertprozentig authentisch und gelingsicher. Da habe ich ein Pizza-Video beispielsweise mit Weizenmehl, ein Pizza-Video mit glutenfreiem Mehl. Wir haben jetzt ein Hefezopf-Video. Jetzt kommen jetzt nächste Woche zwei neue Videos. Einmal Pasta mit Semola, Pasta mit glutenfreiem Mehl. Und auf der Basis wird es jetzt demnächst ganz, ganz viele Rezepte geben. Ja. Auch so einfache Dinge wie ein Waffelteig, Pfannkuchenteig. Solche Sachen kommen rein, weil die Leute danach fragen. Plätzchen, Rezepte etc. pp. Jetzt haben wir zwar kein Weihnachten mehr, aber auch das ist schon oben. Werden wir auch nochmal abdrehen. Und diese kleinen Videos lade ich parallel auf YouTube hoch. Als YouTube-Short. Und führt er damit dann in den YouTube-Account. Kommt jetzt nach und nach immer mehr.
Ist immer ganz gut, sich das mal anzugucken, um eben nochmal die Anwendung auch schon mal zu sehen.
Also cooles Beispiel. Wir hatten jetzt kürzlich unser Hefezopfrezept hochgeladen mit dem glutenfreien Mehl. Ernsthaft, genial einfach. Ich hatte ein Rezept, da hat das geklappt. Und während unseres Videodrehs hat es nicht geklappt.
Okay, was war
passiert?
Los?
Ich habe, so wie ich so bin, denke ich auch mehr und mehr und mehr und habe dann die Verhältnisse ein bisschen optimiert aus meiner Sicht. Und man muss wissen, wenn man dann mit sehr viel Milch arbeitet und dann auch Zucker und so weiter im Teig ist, das klebt ja schon auch ein bisschen. Es ist halt, ist ja ganz normal. Und am Ende hat einfach ein Ticken glutenfreies Mehl gefehlt. Wodurch sich dann der Teig komplett verändert hat und gar nichts mehr geklebt hat. Und da musste, da musste ich wieder draufkommen. Was habe ich gemacht? Wir mussten einen neuen Termin ausmachen für den Videodreh und habe am nächsten Tag, das ist kein Scheiß, an 8 verschiedenen Rezepten getüftelt. Also ich bin dann Freak, bis es irgendwann klappt. Das ist Fluch und Segen zugleich. Das prägt halt diesen ganzen Prozess rund um unsere Marke.
Drehst du diese Videos jetzt immer noch zu Hause oder?
Das ist unsere Küche in der Regel. Also die letzten Videos, die wir da hochgeladen haben, das war alles bei uns in der Küche. Wir sind ja ein ganz, ganz kleines Team. Ja, letztendlich Joachim und ich, die das Ganze nach vorne hin katapultieren. Marketing, Vertrieb. Natürlich haben wir, wenn es um Grafikthemen geht, einen Grafiker an der Hand. Ganz klar, weil das können wir nicht. Aber im Grunde machen wir das alles zu zweit. Das ist schon sehr krass. Die Videos werden bei mir zu Hause abgedreht. Auch dafür haben wir dann eine Social-Media-Agentur in der Hand, die das mit uns gemeinsam macht. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Genau, nee, also das auf der Basis funktioniert das und sind aber auch da noch ganz klein und auch noch ganz am Anfang.
Ja, nicht schlecht. Und das Hauptprodukt nenne ich jetzt einfach mal das Weizenmehl. Für alles. Und das hat diesen besonders hohen Proteingehalt, hast du eben schon geteasert, mit 13%.
Mindestens 13%,
Was haben da so sonst die handelsüblichen Mehle?
Also grundsätzlich muss ich jetzt auch vergleichen. Es gibt ja im Italienischen das Tipo 00, Typ 00 und Tipo 0. Das ist nochmal eine Stufe höher. Man muss im ersten Moment wissen, was das überhaupt ist. Viele denken, dass Typ 00 das Nonplusultra ist. Übersetzt ist das 00er Weizenmehl aus Italien.
Hat man so nämlich mal irgendwo gehört, wenn du Pizza backen willst oder Focaccia,
brauchst
dann
00er
musst
Mehl.
Du dir das besorgen.
Ist auch so, aber das liegt nicht an einer ganz besonderen Weizensorte oder einer Mehlsorte. Das ist nichts anderes, 00er als ein 405er Weizenmehl. Das Tipo 0, Typ 0, ist nichts anderes als ein 550er Weizenmehl. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein italienisches Mehl mehr Eiweiß oder mehr Protein hat als ein deutsches Mehl. Mehr Hintergrund hat es nicht. Und jetzt auch im direkten Vergleich, wenn ich mit einem guten 500 oder gegen ein gutes 550er Weizenmehl antrete, dann sind die 550er Weizenmehle oder eben auch die 405er Weizenmehle im einstelligen Prozentbereich. Wenn es schon sehr, sehr gute sind, dann sind wir irgendwo bei 10,5%, aber dann ist auch Tuck. Wir sind da bei mindestens 13%. In der letzten Charge, kann ich auch sagen, waren wir sogar bei 14,2%. Wir garantieren immer die 13%, das ist sehr, sehr wichtig. Und letztendlich ein Mehl für allerhöchste Ansprüche. Und da brauche ich eben einen hohen Proteinwert. Das ist essentiell.
Und das kann dieser Elite-Weizen eben?
Das kann dieser Elite-Weizen, genau.
Der ist der so gezüchtet worden oder?
Letztendlich, es ist halt eine spezielle Sorte, die auch entsprechend ausgebaut wurde. Die gibt es nicht unlimited wie einen ganz normalen Weizen, aber die gibt es eben auch zu guten Mengen. Also wir sind da abgesichert, das ist so. Aber eigentlich halt, wie gesagt, nochmal als reinen Exportweizen gedacht. Das ist das Verrückte. Also wir haben hier ganz, ganz tollen Weizen. Generell der deutsche Weizen ist ein Top-Weizen, halt eben nicht mit diesem Proteinwert, was ja nicht schlimm ist, aber die Qualität, die wir in Deutschland haben, die ist schon ganz oben mit dabei. Ja, muss man auch so sagen. Ne? Deswegen umso schöner, dass wir einen Elite-Weizen haben, der eine super geile Qualität hat, der den Proteinwert hat, den wir für unsere Produkte brauchen.
Und dann hast du bei dir in der Region einfach eine Mühle gefunden, die das
genau das war ursprünglich dir doch
anbietet für Nicht-Export, oder?
Korrekt, also letztendlich die Mühle bezieht ja dann auch den Weizen, und diese Mühle, die habe ich nicht mehr. Es ist so, dass wir dann auch in den Mengen etwas größer wurden und dann natürlich auch umschauen mussten, dass es passt, damit wir dann auch den Leuten gerecht werden können, vor allem wenn es dann um den Handel geht, dann drückt man da auf den Knopf und dann müssen halt schon ein paar Tonnen rollen.
Ja.
Und das war dann letztendlich der ausschlaggebende Punkt, warum wir uns da auch nochmal Gedanken machen mussten, nach einer weiteren Mühle Ausschau zu halten. So kam dann das Thema, ist auch nicht so weit weg von mir. Ich sage jetzt mal, auch einen Katzensprung entfernt, aber eben nicht sofort um die Ecke, so wie es vorher der Fall war, aber jetzt auch nicht weit weg.
Ja, okay.
Was da ganz toll ist bei uns auch, wir sagen ja auch, das Mehl für alles. Unser Mehl, unser Weizenmehl, genauso aber auch beim glutenfreien Mehl, kann man wirklich auch für alles verwenden. Das ist auch gleichzeitig die Besonderheit. Ich kann es nehmen, um eine normale Pizza zu machen, dann auch natürlich eine neapolitanische Pizza. Ich kann ein tolles Brot damit machen, ein Sauerteigbrot, übrigens sensationell, kann ich echt jedem mal empfehlen, damit zu machen. Ich kann aber auch Plätzchen damit machen. Ich kann Waffeln damit machen, Crepe damit machen, Dampfnudeln, Hefezopf, Kuchen. Ja. Es gibt keine Grenzen, und das ist auch gleichzeitig das Tolle. Auch Croissants, mega geil. Ja, also letztendlich, die Franzosen nutzen ja auch das T55er Mehl, ist nichts anderes als ein 550er Weizenmehl mit einem gewissen Proteinwert.
Ja.
Genau das gleiche Spiel wie in Italien mit der Pizza. Ja, und das kann man eben alles mit unserem Mehl abbilden, ist auch dann in dem Bereich eine tolle, nahezu einmalige Geschichte.
Ja.
Genau, aber wir haben ja einmal über Weizenmehl gesprochen, dann über glutenfreies Mehl.
Ja.
Ich meine, ihr habt ja hauptsächlich Gastrokunden.
Richtig, ja.
Und viele, die da auch ihre Pasta selbst machen.
Ja.
Und auch da hatte ich mir ein paar Gedanken zu dem Thema gemacht, nämlich mit Semola oder im Deutschen übersetzt Hartweizengrieß. Nicht ursprünglich mit dem Hintergrund, das Produkt hatte ich parallel entwickelt, da hatten wir noch nicht das Unternehmen im Joachim gegründet. Eigentlich nur für die Pizza. Also Semola oder Hartweizengrieß kommt bei mir nicht in den Teig rein, aber ich brauche das, um meinen Teigling auszubreiten und damit ich den dann letztendlich sauber in den Ofen bekomme.
Ja.
Und da hatte ich mir auch im Laufe der letzten Jahre Gedanken gemacht. Ich habe mir die Mitbewerber angeguckt und mich hat immer gestört, dass die alle zu fein sind.
Okay.
Die sind alle zu fein gemahlen, hast dann oft das Problem, wenn du einen sogenannten hochhydrierten Teig hast, einen Teig mit einem hohen Wasseranteil, der dann gleichzeitig sehr weich ist, das in Verbindung mit höheren Temperaturen im Sommer, dass der Teig dir schon so ein bisschen zerläuft. Und du hast ja oft auch eine perforierte Schaufel.
Ja.
Wenn du nicht, ich sag jetzt mal, genügend von dem zu feinen Semola verwendet hast, dann hast du halt die Pizza nicht sauber ablegen können. Ja. Weil die muss auch für Anfänger, die muss halt einfach da reinflutschen. Das ist essentiell. Und dann hattest du den Nebeneffekt, den negativen Nebeneffekt, hast du zu viel Semola verwendet, zu viel feines Semola, hattest du dann teilweise auch Verbrennungen am Boden.
Ja.
Das ist halt super nervig. Also dachte ich mir, Mensch, lass es doch einfach ein bisschen gröber machen.
Ja.
So, und tatsächlich ist es so, wir sind nicht zu fein, aber auch nicht zu grob. Wir sind genau in der Mitte. Wir sagen, in der Mitte liegt die Perfektion. Und so ist es auch. Da war ursprünglich der Gedanke, dass die Pizza wie auf so Murmeln liegt und wirklich, zack, ganz schnell in den Ofen reinrutscht.
Ja.
Was toll ist, du hast dadurch auch durch unser Semola eine Kruste, die siehst du. Und du siehst wirklich die grobe Körnung an der Kruste, das könnte bei der Pizza sein oder eben auch beim Brot.
Ja.
Wenn du oben noch Semola drauf machst, das ist sensationell. Das gibt dann dir ein ganz anderes Mundgefühl. Du bekommst mehr Kruste, das knackt richtig, das fühlt sich gut an, es ist einfach hochwertiger.
Ja.
Das ist in Bezug auf Pizza. Ja, hat aber dann auch noch natürlich einige Vorteile, wenn es um die Pastaherstellung geht. Die ganzen Videos, die mache ich ja letztendlich für alle zugänglich. Nicht jeder hat allerdings eine Knetmaschine oder eine professionelle Pastamaschine.
Ja,
also was mache ich? Ich knete die Teige alle per Hand. Und es muss funktionieren. So, und jetzt knete ich dir in 90 bis 120 Sekunden einen Pastateig mit unserem Semola. Und wenn ich das per Hand mache, habe ich ja einen größeren Korn oder eine gröbere Körnung. Dadurch wird die Pasta, wenn ich dann zum Beispiel Tagliatelle draus schneide, die wird gröber, also die Oberfläche ist gröber.
Ja.
Und du kennst es ja, wenn ich da mit einer Bronzematrize, mit einer Pastamaschine arbeite, das ist ja genau die Struktur, die ich haben möchte. Ich komme zwar nicht ganz auf dieses Niveau, aber ich merke, dass die Oberfläche gröber ist. Das ist natürlich eine super Eigenschaft bei unserem Semola. Man sieht das ja auch. Wir haben da auch die höchste Qualitätsstufe, die es zu erwerben gibt.
Okay.
Für unser Semola und wir haben dann letztendlich die höchste Qualität und haben die Körnung entsprechend definiert.
Ja.
Und das ist auch ganz cool, wenn man mit Pastamaschinen arbeitet, also mit so vollautomatischen.
Ja, ja, ja.
Dadurch, dass wir gröber sind, du hast ja unten die Spirale, die das Ganze so auspresst.
Ja, ja, ja.
Du bekommst mehr Ausbeute. Weil du kennst das vielleicht mit dem Zufeinen, das verklumpt dann, verklebt, das ist super nervig, wenn dann auch
Das braucht in diesen Maschinen auch so eine ganz spezielle Konsistenz, die ich wie so das Streusel beschreiben würde.
Das muss on point
würde,
sein,
ne?
Genau.
Ja, ja, ja,
das ist mit unserem deutlich einfacher, weil wir einfach gröber sind.
Ja, okay.
Das ist cool und das verstärkt auch nochmal den Prozess mit der Bronzematrize. Deswegen auch für die Pastaherstellung super geil geeignet.
Ja.
Also funktioniert. Und auch da mit einem relativ hohen Eiweißwert.
Mhm.
Also ihr könnt den Nudelteig super, super, super dünn ausrollen. Du kannst da durchschauen.
Mhm,
also du hast einen sehr, sehr stabilen Teig. Das ist echt klasse. So viel zu dem Thema Semola auch. Also
nicht
Pastaherstellung.
Ja.
Probiert es mal mit Semola aus. Ist wirklich eine coole Nummer.
Ja, ja, klar, klar.
Genau.
Da gibt es bestimmt einige, die das mal ausprobieren würden.
Gerne.
Und klar, für die Gastronomen, wie würdest du sagen, sag ich mal, rechtfertigt sich der etwas höhere Preis? Also klar, du hast es jetzt die ganze Zeit gesagt, Qualität, das Beste in Deutschland. Das ist es dann wahrscheinlich einfach am Ende, oder?
Ja, du hast natürlich die Qualität. Ja. Also wenn ich jetzt mir die Anschaffungspreise anschaue, von unserem Weizenmehl beispielsweise, vor allem aber auch vom glutenfreien Mehl, da sind wir, man muss es einfach sagen, weil wir eben eine andere Qualität haben, auch in einer anderen Liga unterwegs.
Ja.
Wenn ich was Gutes haben will, das ist ja wie beim Fleisch, beim Käse, ist wie bei allem, dann muss ich natürlich ein bisschen mehr investieren. Das ist einfach so.
Auf jeden Fall. Ja.
Und wenn ich jetzt beim Semola dran denke, wir haben die bestmögliche Qualitätsstufe, die kostet natürlich ein paar Prozent mehr als alles andere. Beim Weizenmehl ist es genauso, beim glutenfreien Mehl auch.
Ja, klar.
Du hast ganz tolle Verarbeitungseigenschaften, beispielsweise beim Weizenmehl oder beim glutenfreien Mehl, dass du eine sehr hohe Wasseraufnahme hast.
Mhm.
Am Ende des Tages ist das ja dann auch eine effiziente Art, wie man mehr Ausbeute bekommt. Also am Ende immer ein Rechenbeispiel, wenn ich da ein paar Teiglinge mehr rausbekomme, bin ich wahrscheinlich gar nicht teurer am Ende des Tages.
Ja.
Ich kann mit mehr Wasser arbeiten, ich habe mehr Spaß dabei, ich bekomme deutlich besseres Produkt hin.
Mhm.
Also wenn ich jetzt auch an unsere Kollegen der Gastronomie denke, da ist ja auch ein gewisser Qualitätsanspruch und den haben wir mit unseren Produkten. Also auch mit unserem Weizenmehl. Kreieren wir Teige, die eben anders schmecken als mit einem normalen Weizenmehl. Das ist halt einfach ein Fakt. Ne?
Ja.
Und am Ende, wie bei allem auch, kann ich ein günstigeres Lebensmittel kaufen, aber auch ein deutlich besseres.
Mhm.
Das ist ja in jeder Sparte so.
Auf jeden Fall. Ja.
Also am Ende auch wie Schokolade auch. Du kannst die günstige Schokolade kaufen oder eben die Edelschokolade.
Ja, ja.
Macht immer was aus.
Wo was Gutes reingeht, da geht auch was Gutes raus.
Absolut, absolut. Aber letztendlich, der Preis resultiert eben aus der hohen Qualität.
Mhm.
Das ist einfach so.
Ja, ja. Und da wollte ich auch nochmal auf die Zusatzstoffe eingehen vielleicht.
Ja.
Da hast du ja jetzt gesagt, bei euch sind keine drin.
Genau.
Wie schwierig findest du das dann, das zu vermarkten, wenn du sagst, da sind ja auch Zusatzstoffe bei anderen Mehlen drin, die nicht deklariert werden müssen. Das heißt, als Endverbraucher oder auch als Koch, man hat ja nur die Mehlpackung in der Hand.
Genau.
Man macht sich vielleicht gar keine Gedanken darüber, dass da Zusatzstoffe drin sein könnten, wenn es gar nicht draufsteht.
Genau, also klar, also in der Regel sind da Zusatzstoffe drin, aber auch nicht überall. Es ist halt einfach so, die keine Zusatzstoffe drin haben, die schreiben das dann auch auf ihre Verpackung, genauso wie wir das machen. Es ist ein schwieriges Thema tatsächlich.
Mhm.
Was ich aber auch sagen kann, ich zitiere einen bekannten Gastrokollegen, Mehl ist nicht gleich Mehl.
Mhm.
So, und
wer hat das zitiert? Wer hat das gesagt?
Das war Johann Lafer tatsächlich in dem Fall.
Ein
sehr enger Freund von Joachim. Mhm. Über Joachim habe ich dann Johann kennengelernt vor einiger Zeit. War dann auch bei ihm, haben ein bisschen Pizza zusammengebacken.
Ja.
Da ist dann auch eine kleine Beziehung entstanden. Ja, und es ist, du musst halt einfach drüber reden. Wir sagen, wir sind zusatzfrei. Die eben nicht zusatzfrei sind, die schreiben es natürlich auch nicht drauf, dass sie Zusätze dann drin haben, zumal ich ja die Enzyme ja nicht deklarieren muss, die gängig sind. Ich sage halt einfach, oder ich bin Freund von weniger ist mehr.
Mhm.
Ich möchte mich bewusst ernähren, gesunder ernähren. Es ist so, dass im Laufe der letzten Jahre natürlich immer so dieses Thema war, Geiz ist geil, günstig, günstig, günstig. Das war ja, oder ist im deutschen Raum auch mit dem Fleisch auch früher so gewesen. Es wird jetzt Gott sei Dank ein bisschen besser.
Ja, ja, ja.
In Deutschland war es ja immer so, dass man ein Top-Fleisch hatte, aber das meiste einfach exportiert hatte in Länder wie, ich sage jetzt mal, Spanien, Frankreich, Italien.
Mhm.
Da muss ich mir einfach mal im Supermarkt die Fleischtheke anschauen, dann sehe ich da schon, was da los ist, wenn ich jetzt mal mit den Ländern vergleiche. Ja. Ich habe ja Frankreich direkt neben Landau, wo ich wohne.
Deswegen
mache ich mal immer so einen Abstecher in die französischen Supermärkte. Das sieht schon, muss ich leider sagen, ein bisschen anders aus.
Mhm.
Und ich bin auch der Meinung, die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht, bei ganz vielen Verkostungen in den Supermärkten ursprünglich, dass die Menschen sensibilisierter sind, wenn es um solche Dinge geht, zusatzfrei, auch bio, glutenfrei, die haben mittlerweile eine andere Affinität. Und das ist dann auch natürlich bei den Köchen so, weil letztendlich der Endverbraucher auch in die Restaurants geht und entsprechend was fordert. Beispielsweise eine glutenfreie Pasta, da gibt es übrigens auch gleich eine Besonderheit, kann ich auch gleich drauf eingehen. Ne, und so ist das eben, das ganze Thema. Und ich habe halt auch gemerkt, auch wenn wir etwas teurer sind als die anderen Mehle, die Leute sind, die ernähren sich bewusster.
Mhm.
Die möchten sich gesünder, besser ernähren. Die möchten höhere Qualität haben. Also mein Eindruck ist der, dass die Leute wieder zurück in die Qualität gehen.
Ja.
Nicht in dieses Thema Discount, günstig, 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 günstig. Und sich dann Weizenmehl, ich sage jetzt einmal mal, für 49 Cent kaufen.
Mhm.
Weil im Kopf ist ja das Thema, Mehl ist, war schon immer für mich immer Mehl. Und ob es jetzt eine Hausmarke von dem oder eine Hausmarke von dem anderen ist, spielt keine Rolle.
Ja, ja, eben.
Aber also, da sind gewaltige Unterschiede. Und ich merke einfach, dass die Leute sich damit befassen.
Ja.
Gerade auch, ich glaube, das weiß nicht, ob das mit Corona vielleicht zusammenhängt, kann sein.
Okay, ja.
Aber da haben natürlich auch viele angefangen zu backen.
Da haben sehr viele Leute gebacken, genau, ja, das
und
schon.
Gerade auch, wenn ich jetzt im Hobbybereich wiederum denke, das Thema hatten wir ja kurz vorhin im Smalltalk mal kurz gehabt. Wenn ich jetzt, ich bin ja auch Quereinsteiger und habe mich dann spezialisiert auf das Thema Pizza. Ich war ja richtig, ich bin ja richtig tief drin. Ich weiß ja, worüber ich da spreche.
Ja.
Und so ist es ja dann auch bei vielen. Also da, viele, die sich dann in dieser Barbecue-Szene entwickelt haben, viele auch im Bereich des Brotes.
Ja.
Da gibt es auch mittlerweile sehr, sehr viele Influencer, die ein Fachwissen sich angeeignet haben. Das ist wirklich nicht mehr menschlich.
Ja.
Und das ist halt einfach so, wenn du dich dann gerade vielleicht in dieser Corona-Phase auf irgendetwas spezialisierst und dann auch wirklich eine Liebe dafür entwickelst, dann bist du da halt, dann hast du halt plötzlich ein Fachwissen, das haben dann viele andere auch eben nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Und da glaube ich, dass sich dann viele auch in dieser Phase Gedanken gemacht haben, vielleicht auch bei Pasta oder, also viele, die auch selbst Pasta gemacht haben, viele, die sich mit Fleisch befassen, viele, die sich mit Teigen befassen und.
Ich glaube, es ist immer, wenn man das zu Hause macht oder auch natürlich in der Profiküche, immer ein Prozess, ne? Also das
ganz
erste.
Klar.
Das erste Brot, das kann eigentlich noch nicht klappen. Das ist dann, das müsste ein Zufall sein, ne?
Genau.
Man muss immer ein Gefühl dafür entwickeln und eben auch die Erfahrungen sammeln. Und das geht, glaube ich, nicht innerhalb von ein paar Tagen.
Absolut.
Weil man muss die Fehler alle selber machen, glaube ich, wenn man damit anfängt.
Das ist ein sehr langer Prozess.
Um eben da hinzukommen, wo man hin möchte. Ja.
Die meisten, die da probierfreudig sind am Anfang, die aber dann einen Fehler machen ganz am Anfang und das eben nichts wird, die hören dann auch oft auf.
Ja, klar.
Ich glaub,
wenn man immer
auch
wieder beim selben Fehler landet und zum Beispiel gar nicht weiß, wo muss man jetzt welchen Parameter ändern? Ist es die Zeit? Ist es doch mehr Mehl? Ist es die Temperatur?
Genau.
Ne? Dann scheitert man so oft, dass man natürlich aufhört, klar.
Absolut. Du musst natürlich auch der Typ sein, der da auch aufsteht, der dann auch einen Ehrgeiz entwickelt und sagt, Mensch, mich nervt das jetzt kolossal, dass das nicht klappt.
Also ich habe ehrlicherweise in Corona auch mit Brot angefangen. Ich habe auch einige präsentable Ergebnisse erzielt. Aber mir war das zu Hause zu aufwendig, als dass ich das immer weitermache, weil dann geht man doch lieber zur Bäckerei und schätzt das wert, dann das Brot zu kaufen. Aber die Erfahrung musste ich machen, einfach, das dauert so lange. Jetzt musste ich vielleicht um 4 Uhr nachts aufstehen, um das einmal zu falten, weil ich mein Timing falsch organisiert habe. Ne?
Genau, die Probleme hatte ich ja ganz am Anfang auch. Vor allem, wenn du den Teig bei Raumtemperatur gehen lässt, da habe ich mir wirklich auch nachts den Wecker gestellt, weil ich zu spät den Teig, also zu spät angefangen habe, diesen Teig herzustellen. Das war dann super nervig.
Ich sag mal, in Corona und in Kurzarbeit, da konnte man das noch gewährleisten.
Das hat funktioniert, genau. Aber es ist natürlich, das ist natürlich eine krasse Sache. Und gerade auch Thema Brot, das ist so eines meiner Lieblingsthemen mittlerweile. Auch da, wenn ich am Wochenende mal einen Teig ansetze, wir haben Sauerteig, den füttern wir immer wieder so alle 2-3 Wochen. Vorher war es, ich sag's mal, jede halbe Woche, weil ich da richtig im Game drin war. Aber es ist ja auch ein Prozess, der dauert ewig. Der bindet mich, ich sag jetzt mal, gefühlt 2 Tage.
Ja.
Weil einmal musst du den Sauerteig füttern. Ich mache das ein bisschen anders. Ich aktiviere den immer im Backofen bei so 35 Grad.
Ja.
Der ist dann da so 3-4 Stunden drin, verdreifacht seine Größe.
Ja.
Machst du aus dieser Masse, die du brauchst, eben mit einem Anteil, machst du dann deinen Teig. So, der muss ja auch erstmal kneten, der muss ja auch erstmal ruhen lassen. Das ist ein Prozess, der geht in Summe 6-7 Stunden bei mir.
Ja.
4 Stunden lang falte ich den Teig immer 2-3 Mal.
Ja, genau.
Dann portioniere ich ihn, wiege ihn ab, packe ihn in meine Gärkörbchen und lasse ihn dann auch nochmal 2 Stunden bei Raumtemperatur gehen und packe ihn dann für so 14 bis 24 Stunden in den Kühlschrank.
Ja.
So, und diese Brote, wenn wir Brote machen, wir machen zu Hause nicht nur 1-2 Brote, wir machen dann immer Minimum so 6 Brote.
Mhm.
Da bist du auch eine gewisse Zeit beschäftigt, vor allem, wenn du die im Haushaltsbackofen machst.
Ja, klar.
So, weil du bist dann pro Brot 40, 45 Minuten da beschäftigt. Mhm. Zum Glück kriegen wir 2 diagonal rein. Ja. Das funktioniert Gott sei Dank, aber da bist du dann auch am Ende 3-4 Stunden unterwegs. Das ist, und da verstehe ich sehr, sehr viele, die dann sagen, boah, mir ist das einfach zu viel Aufwand. Es ist ja nicht kompliziert, aber
ich glaube,
die Zeit.
Ich glaube, da lernt man die Wertschätzung eben kennen. Dass,
absolut.
Dass es halt so viel Zeit in Anspruch nimmt, zu einem guten Brot.
Absolut. Deswegen, gerade auch, wenn ich an viele Bäckereien denke, die sich auch auf sehr, sehr hochwertige Brote mittlerweile auch wieder spezialisieren, dann kostet halt eben so ein Brot 2-3 Euro mehr. Aber ich sag, das ist maximal gerechtfertigt. Das muss auch so sein, weil der Prozess, der Herstellungsprozess ist eben eine ganz andere Hausnummer als bei einem normalen Schrippen, bei einem normalen Brötchen. Das ist halt einfach so.
Ich hatte ja auch schon Christian Philips hier zu Gast
bei mir
auf der Couch und mit dem hatte ich auch das Thema Zusatzstoffe zum Beispiel.
Ja.
Er achtet ja auch sehr darauf, keine Zusatzstoffe in seinem Brot zu benutzen. Und da hatten wir auch das Thema, dass es halt irgendwie in seinen Augen nicht sein kann, dass man das nicht deklarieren muss in dem Sinne. Ne?
Mhm.
Dass man halt sagt, ja klar, ich benutze Mehle ohne Zusatzstoffe. Aber man kann es gar nicht so richtig beweisen eigentlich, weil die Zusatzstoffe benutzen, die müssen es ja auch nicht beweisen, dass sie es nicht benutzen oder benutzen.
Also wenn ich das auseinandernehme, dann sieht man dann schon, dass da gibt es Mittel und Wege, das herauszubekommen. Aber also der Ursprung war ja der, dass man, ich sage jetzt einfach mal, vor 30, 40 Jahren was gebraucht hat, um so einen Teig stabiler zu bekommen.
Mhm.
Da hat man dann angefangen, damals Ascorbinsäure reinzumachen. Das ist jetzt, sage ich jetzt mal, ein Ding, das ist ab Werk oder per Standard, per Default schon in so einem Weizenmehl drin.
Ja.
Ne, und als ich dann an unsere Mühle bin und habe dann gesagt, ich brauche es ohne nix, da wurde erst mal geguckt, so, okay, was hat denn der jetzt damit vor? Ne?
Ja, ja,
das ist schon eine Sache, leider. Ich glaube auch, dass viele das nicht wissen, dass da überhaupt was drin ist.
Mhm.
Bin ich davon überzeugt. Woher denn auch? Also auch Leute, die damit auch backen täglich.
Ja.
Wenn nichts draufsteht, weiß es ja auch nicht.
Ja, genau.
Das ist halt einfach so. Aber es ist in der Regel fast immer drin.
Und da sage ich halt auch gerade mit der neulich stattgefundenen Diskussion mit der EU-Verordnung, vegane Wurst darf nicht mehr Wurst heißen, ja, aber dann müssen Zusatzstoffe nicht deklariert werden. Da bewegen wir uns ja eigentlich in demselben Game. Ne?
Absolut.
Bei vegan, da triggert das jetzt viele, aber da macht man sich gar keine Gedanken dann bei Mehl und Zusatzstoffen.
Das ist so, aber da möchte ich auch vielleicht jetzt mal so zwischendrin nochmal eine kleine Lanze brechen, generell. Wenn es um Brote geht oder generell um Mehl, also wir sprechen hier natürlich über ein Grundnahrungsmittel.
Ja, klar.
Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass wahrscheinlich das erste Sauerteigbrot vor 4.000, 5.000 Jahren irgendwie per Zufall entstanden ist.
Möglicherweise, und sich das
irgendwie einfach nur durch einen Gärprozess, der zufälligerweise stattgefunden hat.
Ja.
Es ist nach wie vor, ist das, ich sage jetzt mal, viele sprechen generell bei einem Pizzateig oder bei einem Brotteig von einem ungesunden Produkt.
Mhm.
So, natürlich habe ich einen gewissen Kalorienanteil damit, ist oder einen Energieanteil, das ist ganz klar, aber aus meiner Sicht ist das absolut nicht ungesund in dem Sinne. Wir sprechen über ein Grundnahrungsmittel, das hat man vor ein paar tausend Jahren gebraucht, sonst wäre die Weltbevölkerung sicherlich nicht so herangewachsen.
Mhm.
Das muss man immer noch sehen, also das finde ich auch schade, dass viele auch so ein tolles Brot mittlerweile auch schlecht machen, was ich sehr, sehr schade und sehr, sehr bitter finde. Gehört für mich zum normalsten Thema auf der Welt, einfach mal auch ein geiles Brot zu essen. Es gibt nichts Tolleres als einfach mal ein geiles Brot, ein bisschen gesalzene Butter oder eine tolle Wurst drauf oder mit Olivenöl.
Ich glaube, alle müssen erstmal anfangen, selber Sauerteig anzusetzen. Wahrscheinlich 50 Mal scheitern, ein eigenes Brot backen zu können. Und dann da ist dann die Wertschätzung.
Absolut.
Eben dann doch nicht zu Backwerk vielleicht zu gehen, sondern so ein gutes Brot von Christian Philips zu kaufen.
Zum Beispiel. Ja. Ne? Also das ist ja schon, das erfordert schon eine hohe Handwerkskunst.
Ja.
Sowas standardisiert und auch in einer gewissen Menge zu produzieren, das ist schon krass. Also ich ziehe da vor jedem meinen Hut, der sowas macht, generell vor jedem Bäcker. Das ist schon leider auch eine Sache, die, muss man leider sagen, immer weniger wird, das Thema Handwerk.
Ja.
Und ich hoffe einfach, dass, ob es jetzt der gelernte Koch ist oder der gelernte Bäcker, dass da sich einfach viele junge Menschen dafür entscheiden, diese Berufe auszuüben, weil es ganz tolle Berufe sind, für die es auch in 5.000 Jahren die Möglichkeiten gibt, sich da zu verwirklichen. Das ist halt einfach so.
Sonst stirbt es vielleicht noch aus und das wollen wir auf keinen Fall eigentlich.
Genau, es gibt ja immer weniger Leute, die sich damit befassen. Natürlich ist es toll, wenn man dann Studium etc. hat, das, um Gottes Willen, ist was ganz Tolles, aber wir brauchen einfach mehr Handwerker, wir brauchen mehr Leute, die sich mit diesem Handwerk, mit diesem wunderbaren Handwerk einfach befassen. Das ist wichtig, weil ich bin als Quereinsteiger rein, ich lieb's, es ist nicht mehr wegzudenken. Wenn diese Teigmaschine anfängt zu laufen, das ist für mich eine Hypnose, das ist ein Prozess, das kann man sich nicht vorstellen. Und gerade auch in dieser Catering-Phase, ich hatte jedes Wochenende Caterings.
Das machst du jetzt gar nicht mehr?
Nein, Caterings mache ich nicht mehr. Ich habe das dann aufgehört mit dem Mehl. Das Einzige, was ich mache, sind so Verkostungen oder wenn mal Messen etc. sind. Da backe ich natürlich liebend gern. Ja. Privat backe ich natürlich auch für die Familie, für Freunde. Aber das war dann auch eine Phase, die war total krass, aber hat mich nie gestört. Ich bin dann teilweise 2-3 Mal unter der Woche um 3 Uhr nachts aufgestanden, um Teig zu machen.
Oha,
weil ich es sonst zeitlich nicht hinbekommen hatte, weil ich dann früh morgens losgefahren bin. Um 7 war ich schon außer Haus. Wann hätte ich einen Teig herstellen sollen? Keine Chance. Weil bei mir muss das alles exakt sitzen. Ich bin der absolute Perfektionist. Aber weißt du, was das Tolle ist? Natürlich, wenn dieser Wecker um 2.45 Uhr nachts geklingelt hat, boah, da hast du ja schon gedacht, ich habe gar keinen Bock, jetzt aufzustehen.
Ja, glaube ich auch, ja.
Aber ich kann dir garantieren, sobald diese Maschine lief und die Spirale angefangen hat zu drehen, das war immer wieder, nach wie vor ist das so ein Magic Moment. Ich kann das nicht beschreiben. Das ist halt einfach für mich persönlich was Magisches und was ganz, ganz Tolles, wenn dann so ein Teig daraus entsteht, der dann so schön seidenglatt ist, weich ist. Das ist wie eine Wolke am Ende des Tages. Du merkst es ja selbst, wenn ich darüber spreche, da geht halt einfach wieder mein Herz auf. Das ist
auf jeden Fall,
Und deswegen war es nie schlimm. Ich sehe das natürlich auch ein bisschen anders. Ich mache das liebend gerne. Sachen, die mir Spaß machen, die mache ich dann auch richtig. Und da ist halt wirklich alles mit eingeflossen. Alles, was ich habe. Also alles an Liebe.
Ja, das merkt man auf jeden Fall, weil sonst wäre das ja nicht so entstanden, wie es jetzt gekommen ist.
Absolut.
Den Ehrgeiz und die Leidenschaft zusammen hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass das Produkt jetzt so auf dem Markt ist, oder?
Absolut. Also ich kann auch nochmal...
Nicht jeder Hobbybäcker bringt ja dann sein Mehl auf den Markt, sag ich jetzt mal, ne?
Ja, das ist auch leichter gesagt als getan. Natürlich in dieser ganzen Pizza-Phase und auch Mehlphase gab es natürlich viele Menschen, auch aus dem bekannten Freundeskreis, die das lustig gefunden haben.
Ja.
Mich hat das natürlich nie wirklich gestört, aber da kamen dann natürlich auch Aussagen, naja, dann gehe ich jetzt auch morgen an die Mühle und mache mein eigenes Weizenmehl. Ist nicht so einfach. Mach dann erstmal und dann sehen wir weiter. Das ist schon ein Prozess, der sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ne? Und das muss man auch immer wissen. Also da ist immer dieses ganze Thema. Wir haben mittlerweile unsere 3 Kernprodukte, Weizenmehl, Semola, glutenfreies Mehl. Da lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, sind die besten am Markt, mit Abstand. Das kommt auch irgendwo her.
Ja, klar.
Man könnte es auch einfach machen, man nimmt ein vorhandenes Mehl, egal was es jetzt ist, und macht dann ein Label drauf und Feierabend. Das ist eben nicht der Fall. Also alle Produkte, die wir haben, sind alle von mir persönlich selbst entwickelt.
Ja,
das ist eine Sache, auf die ich tatsächlich, natürlich Joachim und ich, unfassbar stolz drauf sind. Er natürlich primär, Thema glutenfrei, der das komplett mitgeprägt hat, dieses Thema.
Ja.
Und das ist natürlich was Tolles, wenn man dann beim Handel...
Hat er dann auch seinen Siegel, seinen Stempel, sein Approval gegeben?
Ja, tatsächlich. Ja. Also es ist so, er wohnt ja natürlich nicht in der gleichen Ortschaft wie ich.
Ja.
Aber es ist so, dass wir da täglich telefoniert haben und per Teams etc. pp. Da haben wir uns natürlich auch oft getroffen. Da habe ich auch Proben mitgebracht.
Ja.
Ich habe ihn immer wieder abends dann per WhatsApp Fotos geschickt, Videos geschickt, das Wochenende per FaceTime telefoniert. Dann habe ich ihm gezeigt, wie so ein Teig, wie so der Prozess ist bei dem glutenfreien Mehl, wo wir hin müssen. Mhm. Und er hat das maßgeblich geschneidert, also mitgeschnitten, das ganze Thema. Seine Frau ist auch sehr, was das betrifft, Nahrungsmittel, Lebensmittel, aber vor allem beim Mehlen, sie kennt sich da echt gut aus und sie weiß auch, wie es sein muss und sie weiß auch, dass ein Brot saftig sein muss in dem Bereich. Ja. Das ist leider so gut wie unmöglich, wir haben es aber hinbekommen.
Okay,
aber auch ein Kuchen, der luftig, locker, leicht und saftig sein muss.
Ja.
Ne, und das waren auch die Dinge, die ich auch wissen musste.
Ja, klar.
Weil das sind auch teilweise Sachen in diesem glutenfreien Bereich, ja, Dinge, die wusste ich auch nicht.
Ja.
Und für mich war das Thema, wenn ich mit einem glutenfreien Mehl eine Pizza Napoletana, eine neapolitanische Pizza zaubern kann, dann kann ich dieses glutenfreie Mehl für alles verwenden.
Ja.
Das war für mich mein persönlicher Das war so meine persönliche Messlatte, die ich erreichen musste, damit ich weiß, ich kann bedenkenlos und ohne Kopfschmerzen ein ganz, ganz tolles Produkt in den Markt schießen.
Ja, ja, nicht schlecht. Und was kommt noch? Bleibt es bei den drei Produkten oder kommt da noch mehr?
Also,
was ist zum Beispiel mit Vollkornmehl?
Vollkornmehl vorerst nicht.
Okay.
Es ist so, dass wir natürlich jetzt erstmal unsere Mehle im Markt manifestieren möchten. Mhm. Das wäre jetzt vielleicht für den Moment zu vieles Guten. Wir haben jetzt ja auch ein ganz, ganz tolles Biomehl. Da sind wir auch die mit dem höchsten Eiweißwert im Biobereich. Mhm. Also auch da ein Mehl für alles und auch für die gleichen Teige. Ja. Nur halt eben mit einem Biosiegel. Wir haben ja dann on top unsere Gastro-Version als 25-Kilo-Version. Das lief ja parallel die ganze Zeit mit.
Ja.
Ja, in Sachen Mehl planen wir jetzt erstmal nichts Neues, okay. Aber wir erweitern uns in anderen Bereichen.
Ja.
So, und das kann ich jetzt schon mal ein bisschen teasern, das können wir jetzt schon mal machen. Wir sind kurz davor, eine einzigartige Pasta in den Markt zu bringen, glutenfrei. Mhm. Und die Besonderheit da ist, das ist auch eine eigene Entwicklung. Das lief einfach so nebenbei mit, so zwischen den ganzen Themen. Man hat ja nichts zu tun.
Ja.
Konsistenz, Optik, Geschmack, Farbe, exakt wie Pasta.
Okay.
Und das ist ein Game Changer.
Ja.
Vor allem preislich auch in einem sehr, sehr guten Bereich. Ich sage jetzt mal unter den bekannten, auch italienischen Mitbewerbern preislich und das Ganze glutenfrei. Und das macht das Ganze, das wird alles verändern, bin ich mir sehr, sehr sicher, weil wir eben schmecken wie richtige Pasta. Du schmeckst keinen Unterschied mehr und das ist
bin ich auch verrückt. Mal sehr gespannt. Ja.
Also ihr bekommt Proben die Tage, ich schicke euch was zu. Und das Ganze macht es halt spannend, weil du kannst eben dieses glutenfreie Mehl, vor allem, wenn ich an eure Kunden auch denke, oder vor allem an den Gastronomen, du kannst, das Mehl habe ich eben gesagt, du kannst die Pasta, du kannst sie als Standard verwenden.
Mhm.
Der Kunde, der Endverbraucher, merkt nicht, dass das Ganze glutenfrei ist. Natürlich könnte man dann auch auf seine oder auf die Speisekarte schreiben, jetzt auch mit glutenfreier Pasta.
Ja.
Das ist wirklich, das macht null Aufwand. Ich habe einen sauberen Kochtopf, also auch für die Menschen, die da eine Zöliakie beispielsweise haben, können dann auch problemlos eine glutenfreie und vor allem geile Pasta essen.
Ja.
Na, dann lege ich mir entsprechend so 2,5 Kilo, wir haben dann wahrscheinlich 2,5 oder 5 Kilo Gebinde da, aber auch eben die 400 Gramm Kartönchen, die haben wir dann immer da. Und dann legt man sich eben so einen Sack oder so einen Karton ins Lager oder in die Küche.
Ja.
Und wenn jemand das braucht, dann koche ich die Pasta und die schmeckt einfach genial.
Ja,
ne? Und da sind wir auch sehr, sehr stolz, schon jetzt drauf, obwohl das Produkt noch nicht mal draußen ist.
Ja.
Aber ich bin sicher, die Nummer wird knallen. Die Nummer wird grandios. Da freuen wir uns echt drauf, weil wir eins geschaffen haben, was die anderen eben nicht hinbekommen, nämlich ein glutenfreies Produkt, eine glutenfreie Pasta schmecken zu lassen wie eine richtige Pasta. Mhm. Und auch in der Kochzeit bei 8 Minuten al dente, da bricht nichts auseinander. Du bissfest, genial, Konsistenz, da stimmt einfach alles.
Okay, ja, super.
Und das wird, ich denke, das wird gerade in der Gastronomie nochmal das ein oder andere Rädchen weiterdrehen lassen.
Ja, nicht schlecht.
Also das kommt jetzt demnächst. Also seid da auf jeden Fall gespannt. Also wir versuchen uns vor allem in diesem Bereich da ein bisschen weiterzuentwickeln. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir machen jetzt eine Bratwurst oder so, aber letztendlich die Produkte, die uns täglich befassen, die wichtig sind, auch Pasta ist ein Produkt, ich sage jetzt mal in mehr oder weniger in der gleichen Range wie so ein Mehl, das ist halt einfach etwas mit einem hohen Verschleiß bei uns und da setzen wir auf eine unfassbar hohe Qualität, die bezahlbar ist und eben glutenfrei ist und man keinen Unterschied mehr schmeckt. Das jetzt schon geil. Da seid gespannt.
Auf jeden Fall.
Also das ist jetzt das, was demnächst kommt. Das kann ich jetzt schon mal teasern. Ansonsten sind natürlich ganz, ganz viele Sachen in der Pipeline, die aber noch lange, lange nicht spruchreif sind. Wir haben viele Ideen.
Ja.
Auch da muss es immer weitergehen.
Ja.
Es wird Weiterentwicklungen geben, produktseitig definitiv. Aber da brauchen wir eben noch eine gewisse Zeit.
Ja,
wie es eben
will Weiler haben.
Ja, das ist
ja auch bei Teig immer sehr wichtig. Also auch bei diesen Entwicklungen finde
absolut.
Ich das jetzt nicht schlimm oder so.
Was da cool ist, das war vielleicht eine gute Einleitung für das Thema, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch eigentlich.
Och, echt?
Ja, ja, also auch wenn man da beim Teig habe ich so die Ruhe weg, das passt, das muss ja dann sitzen, das weil ist ich will
Senden.
Ja, Genau, ja. Ich will ja am Ende, dass der Teig gut wird. Das kriege ich über eine lange Teigreife hin. Aber ich bin sehr ungeduldig. Die Sachen müssen bei mir immer schnell abgearbeitet werden. Mhm. Wenn irgendwas in meinem Kopf offen ist, dann nervt mich das. Dann kriege ich überspitzt gesagt Bauchschmerzen, dann kann ich nicht schlafen. Also wirklich schon krass. Und was toll ist, der Joachim ist ein mega Gegenpol. Er ist natürlich auch deutlich erfahrener als ich, was das Leben betrifft. Ganz klar, der hat auch schon viel erlebt und viel gesehen. Aber das Gute ist, dass er mich dann echt wieder so ein bisschen runterholt und wirklich etwas festigt und da mich etwas abkühlt. Das ist ganz gut als Gegenpol tatsächlich.
Ja, okay. Da wollte ich auch gerade nachhaken bei Joachim. Was macht er genau? Also er ist dein Geschäftspartner?
Genau.
Ist er nur fürs Marketing zuständig?
Nein.
Oder?
Viele haben ja oder hatten am Anfang gedacht, dass der Joachim einfach nur Marketing für uns macht und ich sage jetzt mal seinen Namen dafür hergibt.
Ist absolut
nicht der Fall. Wir sind ja in erster Linie eng befreundet. Wir sind beide Gesellschafter in dem Unternehmen.
Ja.
Wir arbeiten jeden Tag ganz eng zusammen. Also ganz, ganz eng. Also 7 Tage die Woche haben wir mehr als einmal Kontakt am Tag.
Ja.
Also deutlich mehr als einmal. Es gibt Tage, da telefonieren wir abends, ich sage jetzt mal 5 bis 10 Mal hintereinander. Am Wochenende telefonieren wir, es gibt teilweise 20 Mal hintereinander, wenn es irgendwas gibt, was wir zu besprechen haben.
Okay.
Wir sehen uns oft dann per FaceTime, per Teams, natürlich dann auch persönlich. Aber was ganz toll ist beim Joachim, der hat sich oder er kniet sich so extrem rein. Er ist ja auch bei Grill den Hensler.
Ja.
Jetzt sind auch in der Jury. Das heißt auch, ist ja auch mit einem Lebensmittel jetzt auch verbunden. Einmal geschäftlich, aber dann auch natürlich eher als Unternehmer auf der Basis des Fernsehens. Und das ist ganz toll. Der Joachim ist natürlich auch ein Feinschmecker und Genießer. Der kennt ja auch den einen oder anderen tollen Koch. Und er weiß, oder andersrum, er kennt sich letztendlich mit Lebensmitteln so gut aus, dass er die Unterschiede mittlerweile weiß, was gut und was schlecht ist. Das weiß er ja oft gar nicht. Aber er weiß genau, das will ich nicht. Das Gleiche sieht ein bisschen anders aus. Das ist schon deutlich besser.
Ja.
Und das Gute ist, dass er sich mit diesen ganzen Dingen, gerade auch in Verbindung mit Mehl, mittlerweile extrem befasst. Der hat ein Fachwissen sich angeeignet. Beim Weizenmehl Semola, vor allem aber beim glutenfreien Mehl, das ist schon sehr beachtlich. Das ist echt
bedingt, ein Fuchs. Wie du gesagt hast, ja wahrscheinlich auch durch seine Töchter musste er sich damit wahrscheinlich
das sowieso
gezwungenermaßen mit auseinandersetzen dann. Ne?
Das sowieso, aber wenn ich jetzt auch an die Vertriebsakquise denke. Wir müssen ja gucken, dass wir wachsen. Wir brauchen natürlich Partner, wie ihr das seid. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass es uns eben gibt.
Ja.
Und was toll ist, auch in der Ansprache, in der kompletten Kommunikation, auf der technischen Basis. Also Joachim kann echt mit einem absoluten Freak aus meiner Sicht mithalten, was die Expertise und auch das Technische betrifft.
Ja.
Und das ist eine Sache, die ich so tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht erwartet hatte. Da hat er mich echt umgehauen und er kniet sich da kolossal rein. Also es ist nicht nur so, dass er mit auf dem Papier steht, sondern wir zwei reißen das komplette Ruder und wir sind jeden Tag mit dem Unternehmen beschäftigt.
Okay, ja, cool.
Genau.
Das klingt doch gut.
Ja, und so funktioniert es auch nur und so macht die Nummer auch Spaß. Alles andere geht nicht. Und also letztendlich sorgen wir beide dafür mit neuen Ideen.
Ja.
Er natürlich auch mit gewissen Ansichten und Ideen, die er hat, da auch neue Produkte zu entwickeln. Da muss es letztendlich auch weitergehen auf der Basis. Ja. Sehe ich als sehr, sehr wichtig, dass man sich da einfach breiter aufstellt.
Ja, nicht schlecht.
Genau.
Ja, ich glaube, ich habe, glaube ich, keine Fragen mehr. Wir haben schon einige Zeit jetzt über
Wie lang drehen wir denn schon?
Das muss Pia uns kurz sagen. Eine Stunde. Wow. Ja, sehr gut. Ich würde sagen, wenn du nichts weiter hast, war es das von meiner Seite ehrlicherweise mit dem theoretischen Teil. Das ist aber noch nicht alles, was wir heute vorhaben. Wir stellen uns gleich noch hier bei uns in die Showküche und wir backen Pizza zusammen, richtig?
Heute wird es auf jeden Fall sehr genussvoll. Da freue ich mich sehr drauf. Der Ofen glüht schon.
Ja. Je nachdem, wann ihr diese Folge hört oder seht, schaut auf jeden Fall auch auf unserem Instagram- und YouTube-Kanal vorbei für eben diese Videos und seid gespannt, was wir da euch heute kreieren.
Ja, an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank, auch für die 1:20, die ja. Zeit, die du dir genommen hast, dir das auch anzuhören. Es immer ist ja am gerne. Ende, das ist ja wirklich eine Lebensgeschichte.
Ja, klar.
Das ist ja eine Sache, die ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ich die Geschichte auch teilen darf und dass ihr mir auch diese Plattform gibt. Das ist natürlich für mich auch was ganz Besonderes. Auch hat mich das umgehauen, wie groß ihr seid und was ihr auch alles am Lager habt.
Ja, stimmt. Saskia hat dich schon einmal überall rumgeführt, oder?
Also, ich habe gewusst, dass ihr sehr viel habt, aber dass es so viel ist, in einem Ausmaß, das habe ich selten gesehen. Das ist schon sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Also, Leute, krass. Also, ihr seid wirklich ein ganz, ganz toller Laden. Und ich bin ja sehr herzlich empfangen worden, muss ich auch mal so sagen. man fühlt sich natürlich sofort wohl. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Und das Dankeschön, das gebe ich euch von ganzem Herzen.
Kann ich nur zurückgeben. Ich danke, dass du heute hier Gast warst und vielleicht auch nochmal an der Stelle, du hattest es ja vorhin auch gesagt, auch den 25-Kilo-Sack kann man bei uns mit Paketversand bestellen und hat den direkt am nächsten Tag, wenn man möchte, wenn man Express auswählt, auf jeden Fall zu Hause oder in der Gastronomie auf jeden Fall da.
Genau, also
das ist eben das, was uns so auszeichnet. Also unser USP ist eben dieser Paketversand. Absolut. Kleine Mengen, große Mengen, Palettenversand, wir machen das alles möglich.
Das ist grundsätzlich ganz, 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 ganz selten, dass jemand 25 Kilo verschickt.
Ja.
Und umso schöner, dass es eben unser 25-Kilo-Sack ist.
Ja.
Also Leute, bestellt online bei Boss Food einen 25-Kilo-Sack, aber natürlich auch die anderen Produkte, weil ihr könnt es liefern.
Genau. Dann danke ich euch heute ganz herzlich fürs Zusehen und Zuhören. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich danke dir ganz herzlich für
Vielen
heute.
Vielen Dank. Jetzt wird's erstmal feurig. Jetzt
ran an die Pizza, oder?
Absolut.
Danke fürs Zuhören beim Bose Food Podcast, der Podcast von Bose Food. Lass uns gerne eine Bewertung da, abonnier den Podcast auf deiner Lieblingsplattform und folge uns auf YouTube. Mehr Stories, Produkte und Inspirationen findest du auf bosefood.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.